Ich hatte eigentlich vor, heute Abend über die nächste Frage im Katechismus zu predigen, mit der wichtigen Lehre über die Erbsünde. Aber offen gesprochen fehlte mir sowohl die Zeit als auch die Kraft, dieses Thema in der Sorgfalt vorzubereiten, die es nötig hat, um diese Lehre richtig zu verstehen. Aber mir ist aufgefallen, dass in dem Kerntext, wo Paulus die Erbsünde behandelt, in Römer 5, im zweiten Teil, mir ist aufgefallen, und es hat mich sehr ermutigt, wie er dieses Kapitel anfängt. Was er sozusagen direkt vor die Lehre der Erbsünde, was er da vorstellt. Ich habe es genannt, den Ruhm der Gewissheit. Ruhm der Gewissheit und so. Lasst uns Römer Kapitel 5 aufschlagen und hier die ersten 11 Verse lesen. Römer Kapitel 5, ab Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns auch aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Paulus, er hat im Römerbrief in den ersten 4 Kapiteln bereits das Evangelium verkündet. Die Lehre von der Sünde und wie sie uns alle betrifft, aber auch die Lehre von dem Sühneort in Christus, in dem allein Rettung ist. Und das allein aus Gnade und nicht in Verdienst. Und allein durch Glauben und nicht durch Werke. Aber hier beschreibt Paulus noch weiter, was für eine umfassende Bedeutung nun dieser Glaube und dieses Heil für uns Menschen hat. Und wir können uns das vielleicht vorstellen, gerade in Zeiten der Anfechtung, der Schwierigkeiten, da wo es scheinbar keinen Nutzen hat, dass man glaubt. Da, wo das Heil und all die Herrlichkeit, die damit verbunden ist, nicht so zu greifen ist, wie wir uns das vielleicht gerne vorstellen. In unsicheren Zeiten, in betrübenden Zeiten. Da stellt Paulus den Ruhm der Gewissheit hier den Gläubigen vor Augen. Und zum einen ist es Ruhm der zukünftigen Hoffnung. Hier in den ersten 2 Versen heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Also tatsächlich ein Rühmen, ein Freuen, ein Jubeln darüber, dass uns die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes versprochen ist. Also da, wo jemand zum Glauben gekommen ist, da, wo jemand erkannt hat, was Christus getan hat, wo jemand zu Christus gehört, da hat er Grund, sich zu rühmen der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Also keine vage Hoffnung, keine unkonkrete Hoffnung, sondern die Hoffnung, die mit der Herrlichkeit Gottes verbunden ist. Wonach wir uns sehnen, endlich die Herrlichkeit Gottes in seiner ganzen Pracht zu sehen, wo sie nicht so verzerrt ist wie in dieser Welt, durch all den Verfall und all die Vergänglichkeit und all die Krankheit und vor allem all die Sünde, die so viel auch von dem, was wir über Gott erkennen können, schon in seiner Schöpfung, so sehr verzerrt wie ein blind gewordenes Fenster oder wie ein matter Spiegel. Aber so wie Mose diesen Wunsch hat, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, du kannst mich nicht sehen, meine Herrlichkeit und leben bleiben. Du darfst nur ein Stück meiner Güte sehen, wie ich an dir vorbeiziehe und du mir hinterher sehen kannst. So ist doch eine Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, diese Hoffnung, Gott in seiner unbegrenzten und klaren Herrlichkeit zu schauen, wie ihn nur das Himmelreich in Ewigkeit erlaubt zu sehen. Und ja, nicht allein zu sehen wie ein ferner Beobachter, nicht nur zu sehen wie jemand, der aus weiter Distanz vielleicht mit einem Fernrohr wie fremde Planeten beobachtet und sich vorstellt, wie wäre es wohl, dort zu sein. Nein, die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes bedeutet die Hoffnung, das zu erleben und das zu genießen und von dem verändert zu werden, was wir sehen. So wie wir jetzt schon immer mehr verändert werden in dieser Welt, allein indem wir uns der Wahrheit Gottes aussetzen und ein bisschen mehr verstehen von seiner Herrlichkeit, so werden wir dann so sein, wie er ist. Vollkommen verherrlicht. Und wir werden all das erleben, was es heißt, Herrlichkeit zu genießen, Herrlichkeit zu erfahren, wo wir nicht nur Gott in seiner ganzen Pracht und Schönheit sehen können, sondern wo wir auch selbst keinen Verfall und keine Schwachheit und keine Krankheit und kein Übel, nichts Böses, keine falsche Begierde, kein falscher Gedanke, nichts, was sich erhebt gegen die Herrschaft Gottes in unserem eigenen Herzen. Das werden wir erleben. Und Paulus sagt, jetzt rühmen wir uns dieser Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das ist es, worauf wir zugehen. Aber reicht das? Reicht das, um uns in diesem Leben die Kraft zu geben, die Ausdauer zu schenken, um an dieses Ziel zu kommen? Reicht es einfach zu wissen, es ist ein herrliches Ziel, wohin wir kommen können, und dafür lohnt sich alle Kraftanstrengung? Reicht das für uns in diesem Leben? Aber Paulus sagt, nein, das ist noch nicht alles, worüber wir uns freuen können. Das ist noch nicht alles, wofür wir uns rühmen, sondern wir rühmen uns auch der vergangenen Vergebung. Wenn es hier heißt, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, dann sagt er nicht, wir rühmen uns über die Bedrängnisse, sondern sogar in Zeiten von Bedrängnissen, selbst da, wo es uns wirklich schlecht geht, wo wir vielleicht auch die zukünftige Hoffnung ein bisschen aus den Augen verlieren, wo so viele Probleme und Herausforderungen und Schwierigkeiten sich uns in den Weg stellen und wir vielleicht versucht sind, Hoffnung zu verlieren. Da haben wir dennoch einen Ruhm, auf dem wir stehen können. Der nämlich schon nicht einen Ruhm, den wir in Zukunft erwarten, sondern einen Ruhm, auf dem wir bereits stehen. Eine Freude, die wir bereits erhalten haben. Und zwar die vergangene Vergebung. Paulus, er spricht hier von dem Kreuz Jesu Christi, von der Versöhnung, von der stellvertretenden Sühne, die Christus für uns am Kreuz bezahlt hat. Und Paulus sagt, selbst in Zeiten größter Bedrängnis können wir uns rühmen. Rühmen des Glaubens. Weil in diesen Zeiten wird offenbar, warum wir einen Grund haben zu hoffen. Nicht nur das, was uns voransteht, das, was noch kommt, sondern wir haben den Grund zur Hoffnung durch das, was bereits geschehen ist, was bereits vollbracht ist und was gültig ist, selbst in den Tagen größter Bedrängnis und scheinbar großer Schwachheit. Wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. In Zeiten der Bedrängnis merke ich, worauf stehe ich. Und wir kommen zurück auf das, es ist nicht meine Kraft. Es ist nicht mein Verstand. Es ist nicht meine Willensstärke. Es ist nicht meine emotionale Kontrolle, die mir irgendeine Hoffnung auf die Herrlichkeit gibt. Das, was mich ausharren lässt, ist der Glaube an Christus und das, was er für mich vollbracht hat. Das, was mich ausharren lässt, ist das, was ich empfangen habe, nicht das, was ich gebe. Und in Zeiten der Bedrängnis, da wird es mir klar, ich sehe alle meine Schwachheit. Aber ich sehe auch das, was Bestand hat. Ich sehe das, was dem Feuer standhält, was nicht verbrennt, wie die Schlacken. Das, was rein bleibt. Vielleicht ist es kleiner in meinem Leben als das, was, wie es ursprünglich aussah, mit all dem Dreck noch drumherum, was ich mir selber mit aufgebaut habe. Aber das, was diesem Feuer bleibt, das ist echt. Und Paulus sagt, dafür können wir uns rühmen. Der Glaube, der auf dem fußt und gründet, was bereits vergangen ist. Denn er sagt, die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Die Hoffnung auf das, was geschehen ist, trotz aller Widerstände, sie wird uns nicht zuschanden werden lassen. Es wird nicht einfach nur ein Traum sein, der platzt. Sondern, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Paulus, er drückt hier aus, in Bedrängnis, da verlieren wir vielleicht viel. Aber da gibt es etwas, was bleibt. Und zwar das, was auf Christus fußt. Das, was auf seinem Sühnewerk basiert. Und dazu gehört der Heilige Geist. Jesus hat allen, die an ihn glauben, versprochen, seinen Heiligen Geist zu schenken. Und dieser Heilige Geist, er wirkt in uns und bezeugt in uns die Liebe Gottes. Und das in einer Weise, die ausgegossen, ausgeschüttet ist. Habt ihr schon mal draußen gepicknickt oder wart irgendwie auf so einem, weiß nicht, ein Stehimbiss oder sowas, ja, und ihr habt ein Brötchen und ein Becher mit heißem Tee. Und es kommt ein Windstoß und das Brötchen fällt auf den Boden und ihr denkt, ach ja, nicht so schlimm, ich heb's wieder auf, mach's ein bisschen sauber, ist nicht mehr auf dem Boden. Ich kann es wieder aufnehmen, ich kann es wieder hochnehmen. Ich kann es wieder vom Boden wegnehmen. Aber wenn euer Tee umkippt und auf den Boden fällt, den kriegt ihr nicht wieder ins Glas, den kriegt ihr nicht wieder in den Becher. Er ist ausgeschüttet. Und das ist die Hoffnung, von der Paulus gesagt, die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist, die ist ausgeschüttet in euren Herzen. Er sammelt es nicht wieder ein. Er nimmt es euch nicht weg. Sondern das, was ausgeschüttet ist, das soll bleiben. Es soll hineinsickern in unser ganzen Leib, in unser ganzes Leben. Ihr habt etwas, was ausharrt. Und zwar das Werk des Heiligen Geistes in euch. Er wirkt in euch eine Liebe zu Gott, weil er bezeugt die Liebe von Gott zu euch. Und selbst in Zeiten der Not, selbst in Zeiten von großer Schwachheit oder Bedrängnis und Herausforderung oder Leid und Verzicht und Mangel und Verlust, hier habt ihr etwas, wofür ihr euch rühmen könnt. Wir haben das Zeugnis, dass Christus für uns gestorben ist, weil er hat uns seinen Geist gegeben. Ich gehöre zu ihm. Und dann macht Paulus hier einen Vergleich. Und wir alle kennen das. In Zeiten, wo wir uns schwach fühlen, wo wir wanken, da denken wir, oh, Jesus, gehöre ich noch zu dir? Ist diese Hoffnung, die dein Wort mir sagt, gilt sie mir eigentlich noch? Oder habe ich das verspielt, all die Güte, die du mir hast zukommen lassen? Ich bin doch eigentlich viel zu gering. Ich hab so viel von dir empfangen und jetzt bin ich so beschämt über meine eigene Sünde oder über meine Reaktion in dieser Situation. Und ich dachte, ich wäre viel weiter und ich denke, wie kann ich bestehen vor dir? Oh, wirst du nicht alles wegnehmen und sagen, Nathanael, du warst es nicht wert. Aber Paulus sagt, denk doch einmal nach, was passiert ist. Denk doch einmal nach, in was für einer Situation du überhaupt das Heil empfangen hast. In was für einer Situation Christus für dich gestorben ist. Du warst kraftlos. Die Gnade, die dir zugesprochen wurde, war niemals abhängig von deiner Kraft. Du warst kraftlos. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt. Es war niemals der Maßstab, dass wir Gnade oder Segen oder Heil oder Hoffnung empfangen, weil wir schon einen gewissen Schritt gemacht haben, weil wir einen gewissen Bereich erlangt haben, weil wir ein Level erklommen haben. Denk doch einmal nach, wann Christus für dich gestorben ist. Du warst völlig kraftlos, völlig hilflos, völlig, völlig nutzlos. Du hast ihm mit keiner Faser deines Lebens Ehre gebracht. Du warst mit nichts in deinem Leben imstande, deine eigenen Begierden zurückzuhalten. In dieser Situation ist Christus dir nahe gekommen, um dir Hoffnung zu geben. Aber mehr noch. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zu dem damaligen Zeitpunkt, für Gottlose gestorben. Nicht nur, dass wir völlig hilflos und völlig kraftlos und völlig unfähig zu irgendetwas Gutem, irgendetwas Nützlichem, irgendetwas Gerechten waren. Wir waren sogar ohne Gott. Wir waren gottlos. Wir waren fern von ihm. Wir haben ihn noch nicht mal anerkannt als Gott. Christus ist gestorben anstelle für Gottlose. In dem Moment, als du Hoffnung empfangen hast, als dir das Evangelium verkündet wurde, als du erkannt hast, Christus ist mein und er ist für mich gestorben, ohne dass du dich zuerst für Gott entschieden hättest. Er ist für dich gestorben, am Kreuz von Golgatha, als du noch gottlos warst. Und dann geht Paulus noch weiter. Gott aber weist seine Liebe darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Alles, was unser Leben und unser Wesen zusammenfasst, ist Sünder. Das ist sozusagen die Steigerung von kraftlos und gottlos. Es ist völlig durchzogen von Sünde, von dem, was gegen Gott aufschreit, aufbegehrt, eine Rebellion gegen Gott. Sünder. Du und ich, wir waren durch und durch Sünder. Nicht zur Hälfte, nicht zu zwei Drittel, sondern 100% Sünder. Angefüllt bis zum Rand mit sündigen Gedanken und sündigen Taten und sündigen Worten und einem Wesen, das Gott entgegensteht. Christus hat seine Liebe bewiesen, dass er für uns gestorben ist, als wir Sünder waren. Und zuletzt, Vers 10, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes. Es war nicht nur so, dass wir als Sünder feindlich gegen Gott waren. Es war auch andersrum. Gott war unser Feind. Gott sah uns als seine Feinde. Nicht nur, dass wir durch unser sündiges Wesen rebelliert haben gegen Gott, wie ein verzogener Junge, der gegen die Herrschaft des Vaters aufbegehrt, sondern sogar in den Augen Gottes war es so, dass er auf dich und mich schauen konnte und sagen konnte, mein Feind! Nun, das war die Ausgangslage. Zu dem Zeitpunkt, als du und ich Hoffnung auf das Heil und auf die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes empfangen haben, durch den Glauben und durch die Gnade von Jesus Christus, war das unser Zustand. Und das soll uns zeigen, die Weise der Liebe Gottes. Paulus, er gebraucht hier einen Vergleich. Also, wenn jemand für einen anderen einsteht, wenn jemand bereit ist, für einen anderen zu sterben, das ist schon sehr, sehr selten. Also, das ist schon das Höchstmaß, was wir uns an Liebe vorstellen können. Und es gibt es vielleicht vereinzelt. Für jemanden, der besonders gut ist, der besonders gütig ist. Dass wir sagen, oh, ihn wollen wir schützen. Wir stellen uns vor ihn. Vielleicht kennen wir das von Berichten aus dem Krieg, wo ein Soldat für seinen Kameraden einsteht und sagt, ich bin bereit, diese Kugel für mich einzufangen oder ich bin bereit, mein Leben zu opfern, um andere dadurch zu retten. Aber wer ist denn bereit, für jemanden sein Leben zu lassen, der so völlig unwürdig ist, völlig schlecht, ja, völlig rebellisch und feindlich, der nichts Gutes verdient hat, dessen Leben ein absolutes Verbrechen ist. Wer würde sowas machen? Das käme uns doch nicht mal in den Sinn. Vielleicht für ein geliebtes Familienmitglied, dass jemand für das eigene Kind einsteht, aber doch nicht für einen Schwerverbrecher, der alles nur getan hat, um dein Leben schlecht und schwierig zu machen. Wer würde denn einstehen für den eigenen Feind? Aber so war die Liebe Gottes. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Feinde waren. Gottlos, Sünder, völlig kraftlos. Da war nicht ein Funke in uns, der seine Liebe verdient hätte. Und das ist der Ausgangspunkt, den Paulus nun wählt und sagt, wenn wir gerechtfertigt worden sind durch Jesu Tod, in diesem Zustand, in dem wir waren, wie viel mehr wird er uns verherrlichen, jetzt, da wir für ihn leben. Jetzt, da wir mit ihm versöhnt sind. Ja, du magst all die Schwachheiten und all die Bedrängnisse und all die Schwierigkeiten sehen und all das, was deine Hoffnung trüben will in dieser Zeit. Aber schau einmal, was die Grundlage war dafür, dass Christus dir überhaupt nahe gekommen ist. Das viel Größere und viel Schwerere hat er bereits vollbracht. Er ist gestorben für seine Feinde. Und jetzt bist du mit ihm versöhnt. Und der Abstand zwischen Gnade und Herrlichkeit ist viel geringer als der Abstand zwischen Sünde und Gnade. Die Distanz, die er überwunden hat, aus dem Stand der Sünde, in dem du warst, in den Stand der Gnade. Oh, es ist um ein Vielfaches größer als das, was jetzt noch aussteht, von dem Stand der Gnade in den Stand der Herrlichkeit hinüber zu wechseln. Und also, wenn Christus sein Leben gegeben hat für dich, als du noch sein Feind warst, um dich zu retten, wie viel mehr wird er, der auferstanden ist und lebt, nun dafür sorgen, dass du auch verherrlicht wirst. Bei all den Nöten, trotz all dem Leid, trotz all der Schwierigkeiten in diesem Leben. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Er verwendet sich für uns. Er ist bei uns bis ans Ende der Tage. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wenn sein Tod mächtig war, uns aus dem Stand der Sünde in den Stand der Gnade zu wechseln, oh, wie viel mehr ist er in der Lage, in der Kraft seines Lebens, uns von dem Stand der Gnade in den Stand der Herrlichkeit zu führen. Und zuletzt, Ruhm der gegenwärtigen Gemeinschaft. Nicht allein aber das, heißt es in Vers 11, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Also wir können auf die vergangene Vergebung, auf das Kreuzesgeschehen schauen und sagen, oh, egal wie ich mich fühle, egal was ich jetzt gerade erlebe, oh, ich habe keinen Grund zu verzweifeln, weil Christus hat mich angenommen in einem Zustand, der viel schlimmer war als jetzt. Und so kann ich meine Hoffnung bauen auf das, was bereits vollbracht ist. Aber Paulus sagt, auch jetzt, egal wie es uns gerade geht, wir haben Grund, uns jetzt zu rühmen. Nicht nur auf das, was kommt und nicht nur auf das, was schon geschehen ist, was uns hindurchträgt bis zu dem, was da kommt, sondern wir dürfen uns auch erinnern und uns dessen rühmen, uns daran erfreuen, darüber jubeln, Wir haben jetzt Versöhnung empfangen. Das bedeutet, jetzt ist Gott beständig mit uns. Jetzt haben wir Gemeinschaft mit Gott. Sein Heiliger Geist wohnt in uns. Christus ist mit uns. Wir haben, wie es hier in Vers 2 heißt, durch den Glauben haben wir Zugang erhalten zu dieser Gnade. Wir dürfen in den Thronsaal Gottes treten. Wir sind versöhnt mit Gott. Wir waren Feinde. Wir werden bei ihm wohnen. Aber wir sind jetzt schon versöhnt mit Gott. Wir haben Zugang zu ihm. Wir haben Gemeinschaft mit ihm. Wir haben Frieden mit ihm. Er ist nicht unser Feind. Und wir sind nicht seine Feinde. Sondern er beschenkt uns. Wir empfangen Gnade. Wir empfangen Hilfe. Er sorgt sich um uns. Er kümmert sich. Alle Segnungen der Versöhnung, wir empfangen sie zum Teil schon in dieser Welt, in dieser Zeit. Wir sind angenommene Kinder. Er schenkt uns Kraft zur Heiligung. Er schenkt uns die Freude, die unvergänglich ist. Er schenkt uns seine Liebe, seine Gegenwart. Er schenkt uns Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Ein Band des Friedens, das diese Welt nicht kennt. Wir haben gegenwärtige Gemeinschaft. Wir haben Versöhnung empfangen. Und dafür können wir uns rühmen. Denn es ist die Wirkung der vergangenen Vergebung und die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Und dafür wollen wir Gott loben und uns rühmen dieser Gewissheit in dieser Zeit. Amen.